Amen. Wir haben einen guten Gott, oder nicht? Und preisen ihn, wir dienen ihm, wir loben ihn, wir sind glücklich in ihm. Ich möchte euch zuerst mal ganz herzlich einladen für morgen früh. Heute war ein großer Tag für einige von euch. Da war Frauentag, da war draußen Einsatz auf der Straße und dann heute Abend auch noch. Also schön, man muss mal raussuchen, wo gehe ich hin. Also zu Frauen kann ich nicht kommen, weil ich ein Mann bin. Straße, ja. Straßenmission ist für uns alle, können wir hingehen. Und heute Abend, ich freue mich für jeden, der gekommen ist. Mein Thema heute ist, also Gott hat alles in seiner Hand. Gott hat dein und mein Leben in seiner Hand. Er hat alles unter Kontrolle. Ihm ist nichts zu schwer. Ihm ist nichts unmöglich. Er kontrolliert alles, beherrscht alles. Macht liegt in Jesu Händen. Aber bevor ich darüber spreche, möchte ich noch ganz kurz hinweisen auf die Woche, was vor uns liegt. Sonntag, also morgen früh, 10 Uhr, ein ganz starkes Thema, deine Sprache verrät dich. Du bist vor lauter Verräter umgeben. Also nein, deine Eindrücke, deine Mimik, alles verrät dich. Du kannst dich nicht verstecken. Sobald du den Mund aufmachst, bist du schon verraten worden. Also irgendjemand spricht aus dir, und zwar deine Persönlichkeit, deine Art, dein Wesen, dein Glaube, deine Einstellung, deine Motivation. Also komm und lass uns lernen, dass wir Gott aus uns ausstrahlen, dass der Herr aus uns spricht. Das ist mein Anliegen für morgen früh. Dann am Mittwoch, was bin ich? Nicht was ich bin, sondern was bin ich nicht? Was bin ich nicht? Also wir wissen immer, was wir sein wollen und so weiter, aber was wir nicht sind. Wir sind keine Sünder, wir sind nicht mehr verloren. Wir sind Menschen, die die Gnade gefunden haben. Wir sind in seine Wunden geheilt. Also wir haben eine großartige Perspektive. Dann am Donnerstag, das ist, wer will, keiner muss es, 19 Uhr haben wir Fußwaschungsgottesdienst, Johannes 13, wenn du wissen willst, was das ist. Wir waschen nicht die Köpfe, wir waschen die Füße. Das ist also ein Zeichen der Demut, ein Zeichen des Dienstes, dass man einander dient, einander ermutigt, füreinander betet. In der Bibel heißt es, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden bringen. Also, und die Füße sind der einzige Körperteil, das mit dem Boden Berührung hat. Und also, ja, und Petrus wehrt sich und sagt, Herr, nein, mir nicht. Aber Jesus sagt, es reicht nur, wenn die Füße gewaschen sind, weil du dann mit dem Alltag in Probleme konfrontiert wirst. Und so, wir wollen einander dienen, füreinander auch beten, während wir das tun. Ist eine schöne Geste, schöne Einführung. Jesus sagt, und selig seid ihr, so ihr tut, wie ich es getan habe. Da liegt sogar eine Seligpreisung. Also du kannst von der Seligkeit nicht genug bekommen. Karfreitag haben wir zwei Gottesdienste, morgens um 10. Da werden wir auch das Abendmahl miteinander feiern. Und das Thema wird sein, die Kraft des Blutes Jesu. Kraft liegt in Jesu Händen, aber nicht nur da, sondern sein Blut wirkt, sein Blut spricht für uns, wie das Blut des jungen Mannes Abel gesprochen hat und zum Himmel schrie, so spricht das Blut Jesu für dich und mich. Abends haben wir um 19 Uhr einen Segnungs- und Salbungsgottesdienst. Thema ist, Salbung verschafft den Durchbruch. Dann stehen noch andere Termine und Hinweise auf dem Programm. Schau das an und du bist herzlich eingeladen. Heute, mir geht es darum, dass du die Macht in Gottes Händen erlebst. Gott hat die Welt in seiner Hand. Wir denken manchmal, ihm sind die Dinge aus der Hand geglitten, aber nein, Gott hat alles unter Kontrolle. Ich lese eine Bibelstelle, 2. Mose 15, Vers 6, das ist aus dem Siegeslied des Moses. Deine Rechte, o Herr, ist herrlich und stark. Deine Rechte, o Herr, zerschmetter den Feind. Deine Hand. Was die Hand Gottes alles tut, wir wollen es heute feststellen. In Telegram-Stil natürlich, kann ich natürlich nicht alles erschöpfend behandeln, da bräuchte ich die ganze Nacht dazu. Aber was macht Gott? Was schafft Gott? Ross und Wagen hat er ins Meer geworfen, lesen wir dann weiter. Die Supermacht Ägyptens zunichte gemacht. Du siehst, der Herr muss sich nur ein bisschen bewegen und die Völker sind machtlos. Ich denke nur, was mit Japan jetzt los ist, dass die Japaner sagen, was ist mit uns los. Sogar der Ministerpräsident fragt sich und sagt sich, was haben wir falsch gemacht? Vielleicht sind unsere Fernsehprogramme verkehrt und da lässt er einige Fernsehprogramme sogar ausschalten oder dass nicht gesendet wird. Wir wollen nichts Gottloses, muss vorstellen, das wären die fromm sogar, die Japaner. Wir wollen also nichts Gottloses, wir möchten Gott oder die Gottheit nicht verärgern, dass wir so heimgesucht werden, jetzt die Tsunami-Geschichte, dann das Erdbeben und dann jetzt die Reaktorkatastrophe und jeden Tag bebt die Erde und hört nicht mehr auf. Was haben wir verbrochen? Fragt der im Fernsehen, im englischen Fernsehen war das also zu hören, dass Die Deutschen bringen sowas nicht. Die Deutschen sind ja gottlos. Das geht nicht mehr. Also da bringen sie da irgendwie, was die alles so wollen und können, aber die sagen nicht, was in der Welt wirklich los ist. Sobald Gott wird, das unterschlagen die Journalisten bei uns. Okay, aber sollen sie machen. Deutschland wird auch noch Lehrgeld genug bezahlen müssen. Gott setzt Könige ein und ab. Er macht es, er ist es, der die Reiche jongliert. Und wir als Gläubige, wir stehen unter dem Schutz Gottes. Seine Hand ist über die Seinen, über Gottes Kinder. Gott ist im Regiment. Du musst also nicht verzweifeln. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Du musst dich nicht aufgeben. Gott hat alles in der Hand. Gott hat das letzte Wort und Gott hat alles in der Hand. Natürlich ist Gott Gott und er macht, was er will. Das ist er. Du kannst Gott nicht vorschreiben, du musst so und so. Er hat die Macht zu geben und zu nehmen. Und wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe. Gott kann niemand stören, nicht einmal die Russen, dass sie Gott vom Thron stürzen können. Die hätten es gerne gemacht. 70 Jahre lang haben sie probiert, aber da ist aus Russland oder der Sowjetunion auch nichts mehr draus geworden. Mit Gott kann niemand aufnehmen. Jesaja 45, Vers 9. Mit Gott kann niemand aufnehmen. Eine Scherbe kann nicht mit dem Töpfer aufnehmen, heißt es einmal in der Schrift so. Eine Scherbe, ein Wurm kann nicht mit dem Schöpfer aufnehmen. Eine Scherbe bleibt Scherbe, ein Wurm bleibt Wurm. Gott hat alles in seiner Hand, in seiner Macht, von Anfang bis zum Schluss auch unseres Lebens. Also wir können zwar unser Leben gestalten, aber wir sind auch nicht so frei, wie wir es möchten. Wir möchten gerne frei sein. Wir möchten mehr tun können und leisten, aber wir werden dann im richtigen Moment, da wo es so richtig losgeht, wo wir so richtig in Fahrt sind, wir werden gestoppt von unsichtbarer Macht, von unsichtbarer Hand. Manchmal sagen die Leute, das ist der Teufel, nein, aber Gott sagt bis hierher und nicht. Ich denke nur an die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Die wollten sich einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht, um Gott dann nachher vom Thron zu stürzen, womöglich. Und dann kam der Herr hernieder und verwirrte die Sprachen der Menschen. Siehst du, Gott hat es in der Hand. Gott guckt lange zu, Gott erlaubt sehr viel, Gott hat eine lange Leine. Aber irgendwo sagt er, stopp. Und das hat er immer wieder getan, da sie am mächtigsten waren, dass sie am größten waren. Uns kann nichts passieren. Wisst ihr, oder wir haben gestern über die Titanic gesprochen, wir sind unsinkbar. Und dann passiert die Katastrophe. Also, Gott hat das letzte Wort. Gott ist der Herr aller Dinge. Gott tut, was kein Mensch kann. Das Unmögliche auch. Und so weiter. Auch für uns Menschen. Er ist für alles zuständig. Und ganz besonders ist er zuständig. Und das möchte ich jetzt in meine Verkündigung hineinnehmen. Zuständig für Dinge, wo wir nicht mehr hinreichen. Wo wir nicht mehr hinkommen. Was wir nicht mehr schaffen. Wo wir verzweifeln und verzagen. Alles, was unser Verstand übersteigt. Das ist Gottes Sache. Denn er will uns helfen über Bitten und Verstehen. Also so weit kannst du gar nicht denken. Und in dem Moment, wo du am Ende bist mit deinem Latein, da setzt Gottes Kraft ein. Solange du etwas noch machen kannst, sagt, probier mal, mein Kind. Alles, was wir nicht mehr können, das kann er. Er ist dafür zuständig, wir müssen ihn nur darum bitten. Rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Wenn wir Probleme haben, und das ist der Trick, den ich dir empfehlen möchte, wenn du Probleme hast, behalte die Probleme nicht in deiner Hand, lege es in Gottes Hand. Überlass es Gott einfach. Sag, Herr, mach du was. Du bist der Manager. Gestalte du mal die Sache. Du darfst dich dem Herrn die schwierigen Dinge anvertrauen. In 2. Chroniker Kapitel 30, Vers 12 heißt es, auch in Juda waltete die Hand des Herrn. Auch in Juda. Also eigentlich sollte es immer die Hand Gottes dort walten, bei den Juden oder jetzt Israel. Aber hier eine Bemerkung, auch in Juda waltete die Hand des Herrn. Und wie ist es mit dir, mit mir? Waltet bei dir auch die Hand des Herrn? Bräuchtest du das Wirken Gottes, das Eingreifen Gottes, dass Gott einfach das Steuer rumreißt? Eine ganz starke Bemerkung, auch in Juda waltete die Hand Gottes, auch in meinem Leben. Das wäre so schön, wenn du in deinem und unserem Leben, dass wir sagen könnten, auch in unserem Leben waltete die Hand des Herrn. Gott hat das alles so zu schön gefügt und Gott hat es zusammengebracht, Gott hat das auseinandergebracht, Gott hat es Gelingen geschenkt, Gott hat es aufs Herz einem gelegt, verstehst? Wenn Gott waltet, passieren unaussprechliche Sachen, das staunst du nur, dann gibt er die tollsten Gedanken. Das ist Walten Gottes. Oder er bringt Leute zusammen. Du kennst ihre Sprache nicht, verstehst ihr ganzes Gehabe nicht. Und er bringt Leute zusammen, die sind ein Herz und eine Seele. Wie das passiert, weiß ich nicht. Oder der Herr macht Leute, schwache Leute stark. Der Herr waltete in Juda. Die Hand des Herrn waltete in Juda. Oder er gab ihnen das Gelingen, dass es klappt. Weißt du, du kannst dir viel vornehmen als Mensch, aber irgendwo sind wir begrenzt. Es klappt nicht. Aber was Gott ins Rollen bringt, was Gott anfängt, das bringt er auch zu Ende. Da kannst du sicher sein. Denn er sagt, ich bin der Anfänger und ich bin der Vollender. Manchmal verstehen wir Gottes Wege nicht, weil die so sonderbar sind. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken und so weiter. Das muss man akzeptieren. Deshalb ist Gott anders. Und deshalb ist er für das andere zuständig. Auch heute Abend bei dir und mir. In der Bibel heißt es einmal, was Gott nicht gepflanzt hat, das wird er ausreißen, hat keinen Bestand. Also deshalb ist es so wichtig, dass die Hand Gottes angelegt wurde, dass der Herr eingegriffen hat, dass der Herr es befohlen hat. Sonst ist alles nur kurzzeitig, nur vorübergehend wie das Gras auf dem Felde, verläuft sich alles, bringt keine Resultate. Da kommen wir nicht weiter mit, erreichen nicht das Ziel. In Esra, Kapitel 7, Vers 28, Esra ist im Alten Testament, Esra war ein Schriftgelehrter und er schreibt hier, er sagte, wir waren alle zugewandt, also als sie den Tempel bauten mit dem Nehemia zusammen, wir waren alle zugewandt, ich fasste Mut, da die Hand des Herrn meines Gottes über mir war. Wir waren alle zugewandt, wenn die Hand Gottes über deinem Leben ist, dann laufen die Leute dir hinterher, dann machen alle mit, dann helfen sie alle mit. Aber wenn die Hand Gottes nicht mit dir ist, wenn Gott seine Hand zurückzieht, dann gute Nacht. So, mir waren alle zugewandt. Wenn Gott dich berührt, dann läuft dir die ganze Schöpfung nach. Denn die Schöpfung arbeitet gerne mit dem Schöpfer zusammen. Und warum die Schöpfung manchmal gegen uns arbeitet, vielleicht haben die Japaner auch irgendwo recht, dass Gott sie verlassen hat in irgendeiner Art und Weise, weil sie dann auch zu selbstsicher waren, zu stolz waren, in welcher Art auch und immer. Und da ist Gott davon gewichen. Oder von den Kananitern heißt es, und der gute Geist, der Schutzgeist ist von ihnen gewichen. Deshalb, sie rannten und niemand jagte sie. Und da heißt es von Esra, ich fasste Mut, da die Hand des Herrn mit mir war. Wenn du spürst, die Hand Gottes liegt auf deiner Schulter, liegt hinter deinem Rücken, die Hand Gottes trägt dich, dann kannst du loslegen. Dann musst du nicht zappeln und dich abquälen und so weiter. Soll ich nicht? Dann kannst du Entscheidungen treffen. Viele Leute können keine Entscheidungen nicht treffen, weil sie nicht wissen, ist Gott für mich, ist nicht für mich. Macht Gott mit, macht Gott nicht mit. Wenn Gott mit dir ist, plötzlich sind auch Leute bereit, die gar nicht bereit waren, dir zu helfen. Plötzlich greifen sie mit ein und sagen, darf ich ihnen auch anpacken? Denn weißt du, wo der Herr das Haus baut, da bauen alle mit, da wollen alle mitbauen. Natürlich baut der Teufel daneben noch eine Kapelle noch, aber das ist eine andere Sache. Aber normalerweise wollen die Leute dir helfen, wenn die sehen, der Herr ist mit ihm, dem gelingt es, dem klappt es, der ist gesegnet, der ist glücklich, der ist gesund, der hat ja alles, was er braucht, auch wenn er vielleicht nicht viel hat, aber er ist gesegnet, die Hand Gottes ist eine segnende Hand. Und die Leute spürten, der hat Gnade, er fand Gnade bei Gott. So, von Jesus heißt es einmal, und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Das ist auch also eine Sache. Die Leute spüren, weißt du, die Leute spüren ganz schnell, ist Gott mit ihnen oder nicht? Weißt du, das hast du irgendwo, spürst du im Bauch dann irgendwie, ich weiß es nicht. Du hast so ein Empfinden, ja, da macht Gott mit und da macht Gott nicht mit. Und deshalb, die Hand Gottes war mit Esra, die Hand Gottes war mit all den Gläubigen, die mit Gott lebten, mit Gott wandelten, da war die Hand Gottes und das klappte. Und Gott hat die Türen aufgemacht, Gott hat Möglichkeiten geschaffen. Daniel Kapitel 11, Vers 32 lesen wir, die Gott vertrauen, die bleiben immer fest. Die Gott vertrauen, die bleiben immer fest. Die sind unerschütterlich, die sind nicht leicht zu bewegen, die stehen, die lassen sich nicht manipulieren von niemand und so weiter. Die Gott vertrauen, die bleiben fest. Und das ist, Gott hält sie. Die müssen nicht in ihrer Kraft sich anstrengen. Ich muss halten, ich muss gucken, dass ich durchkomme. Nein, mit Gottes Hilfe läuft man da durch einfach. Gott macht die Bahn und man geht dazwischendurch. Die Hand des Herrn, was macht sie alles? Sie stärkt uns, sie erquickt uns, sie führt uns. Sogar der Finger Gottes heilt und wirkt Zeichen und Wunder. Der Finger Gottes, aber stell mal vor, was die Hand dann macht. Der Herr Jesus hat einmal, als er starb, wir gehen ja in die Passionszeit hinein, in Karwoche, als der Herr Jesus starb, er sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du kannst nichts Besseres machen. Heute Abend, Vater, mein Gott, Jesus oder Heiliger Geist, egal wie du das ansprichst, Gott bleibt Gott. Und es geht alles an die gleiche Adresse, ist das alles die gleiche Sache. Und dann, Vater, in deine Hände befehle ich mein Leben, mein Alltag, meine Probleme, meine Sorgen, mein Kummer, meine Traurigkeit, meine Bedrückung, meine Ängste. Vater, in deine Hände, sag es einfach, wenn du Probleme hast. Vater, in deine Hände befehle ich meine dummen Gedanken, die mich so quälen und mich zerreißen und aus denen ich nicht rauskomme. Du kannst auf die Hand Gottes gar nicht verzichten. Vater, sogar Jesus, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Du darfst deinen angeschlagenen Geist in Gottes Hände legen. Den gequälten Geist, den verzagten Geist, den verzweifelten Geist. Einfach, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ich blicke nicht mehr durch. Aber du, oh Herr, du hast den Durchblick. Den letzten Rest deines Geistes, und das hat Jesus auch gemacht, das bisschen, was noch da war. Vater, in deine Hände befehle ich das, was ich noch habe, das Leben, das die Menschen mir nehmen möchten. Ich lasse mein Leben von denen nicht nehmen, in deine Hände. Ich übergebe mich Gott. Also das gilt sogar, wenn du stirbst und merkst, mein Leben geht zu Ende. Manchmal merken wir das. Manche Leute merken manchmal, jetzt geht's abwärts mit mir. Jetzt nur noch kurze Zeit, ich mache mein Testament. Aber dann, Vater, in deine Hände befehle ich meine Ewigkeit. In deine Hände befehle ich meine Familie. In deine Hände befehle ich all das, was ich nicht erledigt habe oder gerne erledigt hätte und nicht geschafft habe. Und Gott wendet dann unser Schicksal, weißt? Er nimmt dieses Irdische und macht dann das Himmlische draußen. Wenn er etwas in die Hand nimmt, er macht den Schaden gut. Auch wenn er noch so schlimm ist. Auch wenn wir jetzt diese Welt verlassen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Jesus verschied. Zack. Weg war er. Da kommt der römische Soldat und sagt, das war wirklich Gottes Sohn, dass Gott so prompt ein Gebet erhört. Und ich sagte ja gerade, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dieses Gebet wird prompt von Gott erhört. Nicht, dass du gleich stirbst, aber du kriegst eine Reaktion vom Himmel. Gott greift ein, da passiert was. Und da wurde der Römer gläubig und sagte, das war wirklich Gottes Sohn. Weißt du, Gott, wenn du deinen Geist, dein Leben, deine Situation, deine Probleme in seine Hand legst, dann entwirrt er diesen Knäuel. Dann befreit er dich von all diesen Vernetzungen und Verkettungen in deinem Leben. Dann beseitigt er die Widerwärtigkeiten, und zwar auf der Stelle. Und du siehst plötzlich, mit mir passiert was. Vielleicht ganz anders, als wenn du denkst. Der Josef hat in Ägypten auch bei der Frau Potiphar gebetet. Oh Herr, erlöse mich von dieser Frau, dieses böse Weib. Setz mir so zu, mach mich fix und fertig. Ich kann bald nicht mehr. Und weißt du, was da passiert? Weißt du, wenn Gottes Hand arbeitet, du wirst verblüfft sein, wie Gottes Hand arbeitet. Manchmal anders, als du denkst. Da kommt in Knast, der gute Mann. Der kommt ins Gefängnis und sitzt dann im Gefängnis. Oder du wirst krank, oder du verlierst die Wohnung, oder du verlierst die Arbeitsstelle. Du sagst, liebe Gott, das habe ich gar nicht so gewollt. Josef hat es auch nicht gewollt. Aber das war der einzige Weg, wie er von Potiphar wegkommt. Ins Gefängnis, und jetzt kann er sich neu entwickeln, kann sich neu orientieren, kann neu sich ausrichten, kann neu auf die Hand Gottes warten, kann darauf warten, bis Gott ihn befreit, auf seine Art und Weise, bis die Stunde Gottes in seinem Leben kommt. Also Gott lässt Dinge zu, wenn du betest, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann musst du auch erlauben, Gott zu arbeiten, wie er es arbeiten möchte. Und nicht immer Gott querschießen und Gott Vorschriften machen. Aber Herr, so habe ich das auch wieder nicht gebeten. Und so habe ich es auch nicht gewollt. Weißt du, Gott befreit uns aus der Hand der Tyrannen, der Mächtigen und so weiter. Und Gott fängt an, für uns zu kämpfen. Aber zuerst einmal muss er uns aus der ganzen Patsche rausholen. Und dann muss er manchmal so ganz hart anpacken. Ich weiß nicht, wie viele von euch mal Rettungsschwimmer gemacht haben, aber früher durfte man es. Ich weiß nicht, ob man es heute noch darf. Wenn einer zappelt und nicht will und so weiter, da kriegt er einen Schlag ins Genick. Und dann ist er ruhig gestellt und dann kann man ihn erst retten. Viele Leute kann der liebe Gott gar nicht retten. Da muss er zuerst mal einen Schlag ins Genick geben und dann zieht er dich nach oben. Dann holt er dich aus dem Wasser raus. Das ist, wie Gott uns rettet. Wenn schon der Rettungsschwimmer einen so rettet, wie viel mehr der liebe Gott? Und wir denken, ach, so unbarmherzig, so hart ist der liebe Gott. Weißt du, er muss uns manchmal hart anpacken. Er macht Wurzelbehandlung. Weißt du, was es ist? Wurzelbehandlung. Willst du eine Narkose oder zwei Narkosen haben? Zwei sind besser. Sonst gehst du hoch, wenn der Zahnarzt anfängt zu bohren. Und weißt du, Gott will uns helfen. Er will das Übel aus unserem Leben rausnehmen. Seine Hand. Er weiß, wie er das machen kann, aber er muss manchmal schon schön sanft anpacken. Gottes Macht zeigt uns immer seinen Ausweg oder einen Ausweg aus den Verstrickungen und Abhängigkeiten, und er befreit uns von gottlosen Leuten. Plötzlich wollen die mit mir nichts mehr zu tun haben oder mit dir. Das ist, wie Gott befreit. Wenn Gott an einen arbeitet, weißt du, wenn er der Töpfer ist und wir das tun und seine Hand anfängt, uns zu modellieren, zu formen, dann passieren ganz merkwürdige Dinge. Wir kriegen eine ganz andere Form, als wir gedacht haben. Wir werden da mal schön durchgeknetet und dann passieren Sachen. Plötzlich wollen die Leute mit dir nichts so tun oder du wirst da auf die Seite gestellt, ignoriert, übergangen und kalt gestellt oder liegen gelassen. Aber dafür kann sich dann nachher Gott um dich kümmern. Und natürlich seine Engel. Gestern habe ich von den Engeln gesprochen. Engel sind dienstbare Geister und du solltest viel mehr auf die Engel Gottes warten, dass sie dir Türen aufmachen, dass sie dir helfen bei Schulaufgaben. Und da müsst ihr nicht abschreiben, sondern dann habt ihr eine Soufflöse, die dann das vorsagt, die Formel oder was auch immer ist. Uns wird dann gegeben. Weißt du, die Engel Gottes sind dienstbare Geister, aber die kommen nicht, wenn Gott sie nicht gehen lässt. Gott muss das Signal geben, jetzt. Er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich um dich lagern, Psalm 91. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Und wir werden nicht verschont von Schicksalsschlägen. Wir haben Probleme, wir werden Probleme haben, das ist normal. Aber Gott schickt uns Diener, Botschafter und Engel und Menschen und Freunde und sogar Feinde. Gott benutzt sogar die Feinde, damit die uns sogar dienen. Deshalb sollst du auch deine Feinde lieben, steht in der Bibel. Denn deine Feinde helfen dir manchmal mehr als deine Freunde. Weißt du, dein Feind sagt dir die Wahrheit, also hör mal, stell dich nicht so doof an. Ein Freund würde das nie sagen, der würde sich gar nicht trauen, denn du wärst verletzt dann. Aber ein Feind sagt dir knallhart die Wahrheit. Der schont dich nicht. Also Gott erlaubt, dass wir auch schonungslos behandelt werden. Das ist seine Hand. Er hat die Autorität und die Macht. Wenn wir Gott gehören, und jetzt bitte pass auf, wenn wir Gott gehören, wir sind Gottes Eigentum. Gott kann mit seinem Eigentum machen, was er will. Ich kann mit meinem Eigentum machen, was ich möchte. Mit fremden Sachen darf ich das nicht, aber mit meinem Eigentum darf ich machen. So, und deshalb, wenn du dein Leben Gott übergeben hast, und das ist die große Frage, diese Kardinalsfrage, habe ich wirklich mein Leben Gott übergeben? Habe ich Gott alles übergeben? Alles in seine Hände gelegt? Auch meinen Geist? Auch meinen Körper? Auch meine Finanzen? Auch meine Familie? Auch meine Arbeit, habe ich alles in Gottes Hände gelegt? Auch meine Gesundheit? Weißt du, auch die Gesundheit darf in Gottes Hand ruhen. Und wenn Gott uns heilen will, weißt du, Gesunde kann er nicht heilen. Gesunde brauchen den Arzt nicht, steht in der Heiligen Schrift schon, sondern nur die Kranken. Also wenn Gott an uns ein Wunder tun soll, und wir brauchen ein Wunder, und wir haben ein Problem, und da muss aus dem Körper das Gift und das Geschwür oder was weiß ich raus, dann musst du zuerst einmal die Zeichen der Krankheit erkennen und sehen, dass du krank bist und dass du gesund wirst. So, wir sind nicht dem Schicksal einfach ausgeliefert und Gott liefert uns nicht dem Schicksal aus, aber wir sind in seiner Hand und er behandelt uns, wie er es möchte. Ich bin mal beim Arzt gewesen, sag nicht bei welchem, und dann sagt doch die Ärztin, bin ich Arzt oder sind Sie Arzt? Weil ich Vorschriften gemacht habe, er soll so machen und soll so, oder sie soll so machen und so. Bin ich Arzt oder sind Sie Arzt? Na, Sie sind Arzt, aber das ist mein Körper. Aber wir sind, weißt du, wir liefern uns aus, wir wollen was Veränderung haben, wir wollen gesund werden, aber wir machen dem lieben Gott Vorschriften. Oh Herr, nicht so stark, nicht so viel. Weißt du, wenn Gott bei uns ist, dann ist er unser Freund, unser Partner, unser Weggefährte, er steht uns zur Seite, er hält sich an uns und wir dürfen an ihn halten. Es ist großartig, dann denkt Gott an uns. Gott sagt in seinem Wort, ich will dich nicht vergessen noch versäumen. Ich will dich nicht vergessen noch versäumen. Menschen vergessen einen oft aus den Augen, aus dem Sinn. Wie oft haben dich Leute schon vergessen und abgeschrieben, die wissen gar nicht mehr, dass es dich gegeben hat, dass du mal was Gutes denen getan hast. Aber Gott vergisst nicht. Gott vergisst nicht, er übergeht dich nicht, er übersieht dich nicht. Weißt du, bei dem Herrn bist du auch nicht einsam. Wenn du bei dem Herrn bist, hast du immer einen guten Freund, der dir beisteht und sagt, du hör mal, ich helfe dir, geh durch. Gott ermutigt mich immer. Also wenn Gott bei mir ist, Gott ermutigt mich, er sagt nicht, ich nehme das weg. Nein, geh durch, ich stehe dir bei. Und das ist das Geheimnis des christlichen Lebens, dass Gott einem beisteht. Ich muss durch, mir wird nichts erspart. So wie David im Psalm 23 sagt, ich fürchte kein Unglück. Und selbst wenn ich im Tal des Todes wandere oder im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stab und Stecken trösten mich. Also, du gehst durch dieses Tal hindurch, kein Problem, aber du weißt, der Herr ist bei mir. Und du kannst eine ganze Menge einstecken, wenn Gott mit dir ist, wenn Gott dich nicht verlassen hat, wenn Gott dich beschützt, dann kannst du alles mitnehmen, was dir in die Quere kommt, was dir in den Weg kommt. Du musst ungeniert, kannst ungeniert deinen Weg gehen. Musst keine Angst haben. Ja, komme ich da durch? Mit Gott kommst du überall durch. Das ist das große Geheimnis, das ich in meinem Leben entdeckt habe. Und ich diene Gott schon über 40 Jahre und ich bin immer noch durchgekommen. Mit Gott. Wo ich Gott nicht an meiner Seite hatte oder nicht so sicher war, ist Gott mit mir oder nicht, habe ich immer Schwierigkeiten gehabt. Aber von dem Moment, wo ich immer wusste, Gott ist da und ich habe mich vergewissert, ist der Herr dabei, macht der Herr mit und wenn der Herr mitmacht, dann kann ich alles ihm abgeben. Sagen, Herr, bis hierher, das ist jetzt mein Teil, ich habe getan, was ich konnte und ich muss immer das tun, was ich kann, aber wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich, lieber Gott, jetzt bist du dran. Das Schöne beim Josef ist noch, wenn wir zum Josef zurückkommen, und der Herr war mit Josef. Und der Herr war mit Josef. Immer wieder. Und der Herr war mit Josef. Die haben ihn verkauft nach Ägypten. Der Herr war mit Josef. Er war beim Potiphar. Der Herr war mit Josef. Er war im Gefängnis. Der Herr war mit Josef. Er wurde vergessen. Der Herr war mit Josef. Er kam auf den Thron der Pharaonen. Der Herr war mit Josef. Und so, das ist die Sache, die ein Leben positiv prägt und formt. Der Herr war mit. Und jetzt setzt deinen Namen mit Johannes Matutis oder wie du auch immer heißen magst. Wie hat Josef wohl gemerkt, dass Gott mit ihm war? Wie hat er wohl gemerkt, dass der Herr mit ihm war? Weißt du, der kam immer schnell hoch. Der war plötzlich der Chef im Potiphars Haus. Plötzlich war der Kapo oder was weiß ich im Gefängnis. Und plötzlich war er dann Ministerpräsident beim Pharao. Und er kam von ganz klein, von nichts kam er hoch. Also wenn Gott mit einem ist, du kommst von Putzfrau zum König. Wie Aschenputtel. Du kommst hoch durch die Gnade Gottes. Das ist also, wie du merkst, dass Gott mit einem ist. Und zwar nicht von heute auf morgen, aber so in Schritten. Er hatte Frieden. Er wusste, es wird alles gut werden. Also er hat gar nicht gezweifelt. Wenn du weißt, mein Leben ist in Gottes Hand, musst du dir den Kopf nicht zerbrechen. Wie geht's weiter? Wer bezahlt meine Rente? Oder was werden wir essen? Womit werden wir uns kleiden? Oder wo werden wir wohnen? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir automatisch zufallen. Oder wer wird mich beerdigen? Naja, weiß ich nicht. Irgendjemand wird mich unter die Erde bringen. Und wenn nicht, kommen die Raben. Oder die Auferstehung. Oder sonst was. Nein, in der Mongolei. Ich habe einige Geschwister mal aus der Mongolei hier gehabt, im tiefsten Mongolei. Und die haben mir erzählt, wenn die Alten die Zeit merkten, die merken, sie sind jetzt dran, sie sterben, dann verabschieden sie sich von der Familie und gehen auf die Berge. Und dann warten sie, bis sie sterben, dann die Vögel nagen sie dann ab. Und dann sind sie im Himmel, in den Wolken. Dann fliegen sie davon. Aber das ist ein Glaube. Weißt du, wir denken, wer wird mich beerdigen? Oder deshalb bleiben manche in Süddeutschland, hier nicht so schlimm, aber in Süddeutschland ist es schlimmer. Ja, wenn ich aus der Kirche austrete, da beerdigt mich niemand. Ich habe Hunderte hier in Berlin in einem Jahr fast 300 Leute beerdigt, die nicht in der Kirche waren. Also, du musst keine Angst haben, wer beerdigt dich. Aber Leute haben Angst, wer beerdigt mich? Da kein Pfarrer, wenn ich nicht in der Kirche bin. Wichtig ist, dass du bei Jesus bist, dass du in seiner Hand bist und dass du von Gott geborgen bist. Weißt du, die Leute vertrauen lieber der Kirche, einer Organisation oder einem Menschen oder irgendjemand. Nein, vertrau Gott einfach. Mein Leben ist in Gottes Hand. Wer kann mich von der Liebe Gottes scheiden? Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Du bist tief eingraviert in dieser starken, mächtigen Hand Gottes. Von Gott heißt es im Psalm 9, Vers 13, er vergisst nicht das Schreien der Armen. Gott vergisst das Schreien der Arme nicht, er vergisst nicht, dass du geplagt bist, dass du dich quälst. Er sieht es, er sieht deine Gefühle von fern, du hast noch gar nicht mal gefühlt, spürt es schon, was du fühlen wirst und so weiter. Und Gott wird den Gerechten nicht vergessen, keinen Tag, keinen Augenblick. Und wisst ihr, Gott vergisst mich nicht. Und wenn ich Hilfe brauche, seine Hand ist sofort zur Stelle. Viele fragen sich, hat Gott mich vergessen? Und diese Frage kriege ich immer wieder gestellt von Menschen. Und ich muss sagen, weißt du, es sieht so aus, als wenn Gott dich vergessen hätte. Aber Gott vergisst dich nicht. Gott arbeitet exakt. So wie die Sonne jeden Tag aufgeht nach Plan und so weiter. Und wie die ganzen Planeten, das alles so ineinander greift. Und das seit Jahrmillionen und Milliarden von Jahren, seit Ewigkeiten, hat sich das noch gar nicht groß verändert. Weißt du, Gott verändert sich nicht. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Gott derselbe in alle Ewigkeit, der verändert sich nicht. Warum soll er dich vergessen, der dich ins Dasein gerufen hat, der dich gewollt hat, der dich zur Welt kommen lassen ließ, obwohl vielleicht deine Eltern nicht wollten, dass du geboren wirst? Die wollten dich vielleicht abtreiben womöglich oder haben dich nicht angenommen, aber Gott hat dich angenommen. Gott hat dich gewollt bis zu diesem Augenblick und er will dich bis zum Schluss und er wird deine Leiche nicht dem Teufel übergeben. Er wird für dich kämpfen bis zum Schluss. Solange noch eine Zelle, noch ein Gen hier auf dieser Erde ist, wird er für dich streiten. Satan tastet die Seele nicht an. Das, was dem Hiob galt, das gilt auch dir. Gott hat alles noch unter Kontrolle. Über allem hat er seine Hand drin oder drauf. Er kontrolliert sogar das Böse. Die meisten Leute sagen, der Teufel macht es. Nein, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und unter der Erde, nach der griechischen Sicht und Denkweise, das ist die Unterwelt, das ist das Reich des Teufels, der Finsternis und so weiter, die Hölle, die Gottesferne, das ist Hölle und so weiter. Und der Herr ist Herr über allem. Und alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Dass er der Herr ist. Also, er hat alles in der Hand. Wir müssen uns nur an Gott festhalten. Leg deine Hand in die Hand Gottes. Put your hand in the hand. In der Hand des mächtigen Gottes. Weißt du, Psalm 10, Vers 11, viele sagen, Gott hat uns vergessen. Aber er kennt den Gläubigen. Er ruft dich beim Namen. Der weiß sogar, was du für Spitznamen hast. Er ruft dich mit deinem Kosenamen. Er ruft dich mit Namen. Er kennt dich. Und dann, weißt du, die Gläubigen immer wieder, wie lange willst du mich vergessen? Wie lange lässt du mich hängen? Deine Zeit und seine Zeit sind zwei Paar Stiefeln. Gott ist der starke Mann. In Zephania Kapitel 3, Vers 20, zu jener Zeit werde ich euch sammeln. Weißt du, die Zeit ist noch nicht gekommen. Du hast noch nicht dein Leben gelebt. Du hast noch nicht alles verlebt. Du hast noch nicht alles verbraucht. Du hast noch nicht das getan. Du bist für irgendetwas hier auf dieser Welt. Du hast eine Funktion. Du denkst ja, jetzt gehe ich in ein Altenheim oder in Ruhestand oder in die Rente. Weißt du, wenn du in die Rente gehst, da fängt er sein Leben richtig an. Ein Bruder kam zu mir mal und hat erzählt, seitdem er Rentner ist, er Rentier. Opa hier, Opa dort und so weiter. Er ist ein Rentier. Kannst nicht das machen. Du hast ja so viel Zeit als Rentner, musst du so viel Zeit haben und kannst nicht das machen und so weiter. Ich bin ein Rentier. Ja, da fängt das richtig das Leben an. Bisher hast du nur für die Welt, für das Geld gearbeitet, für die Finanzen gearbeitet, für die Vorsorge gearbeitet und jetzt kannst du das tun, was du eigentlich tun möchtest. Aber die meisten Leute haben das nicht gelernt. Vor allem Männer. Wenn sie dann Rentner werden, die gehen der Frauen auf die Nerven. Und sitzen die ganze Zeit zu Hause und brodeln da und wollen das Essen 12 Uhr auf dem Tisch haben. Also, das ist dann, das sind das, die sind nicht gewöhnt, mit sich selbst zu beschäftigen. Geschwister, es ist so wichtig, dass man lernt, rechtzeitig sich mit sich selbst und mit Gott und mit dem Leben und mit dem Geist und mit der Bibel und ja, Hobbys, was sonst auch alles gibt, so Freuden, was man gerne gemacht hat, dass man das auch wieder mal anfängt. Zu jener Zeit, Zephania 3, Vers 20, werde ich euch sammeln und hierher bringen. Ich mache euch hoch angesehen bei allen Völkern der Erde. Das ist eine Verheißung für Israel. Denn ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Ist das nicht großartig? Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Ihr werdet es erleben, ich, der Herr, sage es. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Gott hat es in der Hand. Ich werde euch sammeln. Ich werde euch versammeln. Ich werde euch zusammenbringen, zusammenhalten. Er hat die Schlüssel des Himmels und der Unterwelt. Er hat die Schlüssel in seiner Hand. Und er wird sie nach oben bringen, er wird aus den Leuten was machen und Gott will aus deinem Leben noch was machen. Du hast Hoffnung. Vor Gott musst du keine Angst haben. Er meint es immer gut zu dir, mit dir. Immer gut. Am Anfang habe ich von Gott so komische Vorstellungen gehabt, bis ich das richtige Gottesbild bekommen habe. Ich habe so viel von den Kirchen und Religionen am Anfang so Götzenbilder bekommen eigentlich. Ja, Gott ist ein verzehrend Feuer. Und du musst aufpassen, Gott passt auf, schreibt alles auf, was du falsch machst. Da sind alle deine Fehler her. Und ich habe vor Gott Angst gehabt. Ich habe gedacht, wenn ich in der Bar mich geduscht habe und mich nackt gesehen habe, hoffentlich sieht Gott dich nicht so. Weißt du, die komischen Gedanken habe ich gekriegt als Christ. Und bin mit meinen diesen blöden Gedanken nicht fertig geworden, weißt du, und dann habe ich mit mir gehadert, ja, darf ich das, will das Gott von mir, und bis ich ein anderes Gottesbild bekomme. Die meisten Leute haben ein falsches Gottesbild. Und deshalb steht in der Bibel das erste Gebot, und damit fängt der Glaube und steht der Glaube und fällt der Glaube, du sollst dir kein Bildnis machen. Gott ist, der ich bin. Ich bin der Daseinende Gott. Ich verändere mich nicht. Ich bleibe dein Vater, und Gott bleibt dein Vater für alle Ewigkeit. Du hast keinen anderen Vater. Du hast nur den Vater und nur die Mutter für alle Ewigkeit. Es wird sich nicht ändern. Gott ist Vater und Mutter. Und er sagt, so wie eine Mutter sich ihrer Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr der Seinen. Und Gott hat Erbarmen mit dir. Also du musst vor Gott nicht Angst haben. Deshalb, du kannst freudig zum Herrn kommen, und durch Jesus kannst du sagen, aber lieber Vater. Und den Heiligen Geist kannst du aber lieber Vater sagen. Kannst du es noch mehr unterstreichen? Und Jesus sagt immer, wenn er kommt, wenn er zu uns kommt und sagt, fürchte dich nicht. Gott hat alles in der Hand. Deshalb, du musst dich nicht fürchten. Du kannst bedenkenlos leben, furchtlos sein, getrost sein, gelassen sein. Meinen Geist lege ich in seine Hände. Ich fürchte mich nicht. Zephaniah 3, Vers 20. Dann werde ich euer Schicksal zum Guten wenden. Ihr werdet es erleben. Ich werde es zum Guten wenden. Gott macht es. Plötzlich kriegt er die Kurve. Gott will die Kurve in deinem Leben nehmen. Und zwar, die kriegst du nicht. Du wirst rausgetragen aus der Kurve. Aber der Herr kriegt die Kurve. Und dann fragst du mal, was hat der doch aus dem gemacht? Oder wie hat es dann funktioniert? Was Gott macht, das erlebst du immer. Weißt du, Gottes Werke erlebt man immer im Nachhinein. Ich möchte Gott sehen. Moses hat Gott gefragt, Herr, lass mich sehen. Und Gott sagte, nein, du kannst mich nicht sehen, aber du wirst mich von hinten sehen, wenn ich da durchgegangen bin. Du wirst sehen, was ich gemacht habe, was passiert ist. Und du erlebst, und das ist das Schöne dabei, Gottes Hand siehst du nicht. Gottes Hand ist eine verborgene Hand. Also du wirst nie die Hand, der ausgestreckte Hand zu sehen. Nein, die ist verborgen. Aber du wirst sehen, der greift ein. Der verschiebt die Dinge. Der stellt es richtig. Die Hand Gottes, plötzlich fügt sie was dazu. Du siehst Dinge, die passieren. Und das, was passiert, das ist Gottes Hand. Gottes Wirken. Der biblische Glaube ist eine Erlebnisreligion. Keine fromme Theorie oder Philosophie oder Einbildung, nein. Weißt du, wenn Gott etwas unternimmt, wenn er etwas macht, etwas auslöst, das ist geschehen. Dann sind die Menschen baff, sind erledigt. Da haben sie keine Worte mehr dazu. Wenn Gott unser Schild ist, weißt du, da prallt alles bei ihm ab. Der hält seine Hand und seine schützende Hand über dich. Da prallt alles ab. Diese feurigen Pfeile, die da abgeschossen werden, Psalm 91. Wenn Gott da ist, wenn Gott die Bühne deines Lebens betritt, stell mal vor, jetzt kommt der Herr plötzlich auf die Bühne deines Lebens, er übernimmt die Hauptrolle. Und er spielt dann nachher die wichtigste Person. Und du kannst sagen, du kannst nur noch zugucken hinterm Vorhang, wie das alles so passiert. Er arbeitet für dich. Oder er lässt seine Engel für dich arbeiten. Und das Unlösbare löst er plötzlich. Und alle applaudieren. Wie hat er das jetzt geschafft? Er vertreibt deine Feinde, bringt dich in Sicherheit. Und die Probleme, die in deinem Leben heute noch so gravierende, gewaltige, große und schreckliche und erdrückende Probleme sind, die sind da, wenn er auf die Bühne kommt, Bagatelle. Null und nichtig. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Ihr werdet es erleben. Also, du wirst es erleben, wie Gott dein Schicksal zum Guten wendet. Wie steht's im Römer 8? Denen, die Gott lieben, alle Dinge werden zum Besten dienen. Auch deine Krankheit. Warum bist du krank geworden? Warum hast du den Fuß gebrochen? Warum hast du den Unfall gehabt? Warum hast du die Schwierigkeiten da? Warum nagst du immer am Hungertuch? Du fragst dich, stell mal vor, du würdest in Saus und Braus leben. Du würdest an Gott gar nicht denken. Du würdest an Gott gar nicht denken. Guck mal, die Leute, die alles haben, die brauchen Gott nicht. Aber die Armen, die suchen Gott Tag und Nacht. Die beten Tag und Nacht. Herr, hilf mir, Herr, führ mich, Herr, steh mir bei. Herr, verlass mich nicht. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Ihr werdet es erleben. Und du wirst erleben, wie Gott plötzlich wunderbare Dinge auslöst. Gottes Hand wendet dein Schicksal, das Blatt, die Situation, das verändert er. Plötzlich übernimmt er die Hauptrolle in deinem Leben. Und dann schafft er den Ausgleich. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Ihr werdet es erleben. Also, ihr werdet es erleben. Du wirst es erleben. Und wenn nicht hier, ich darf dir gute Nachricht sagen. Weißt du, wir denken immer, mein Leben spielt sich nur hier ab. Nein, mein Leben ist auf die Ewigkeit angelegt. Ich bin auf die Ewigkeit angelegt. Dieses Lebens von 70, 80, 90 oder 100 Jahre oder vielleicht 120 Jahre, wenn es hochkommt. Was ist das Leben gewesen? Weißt du, wenn du dann nachher als 100-Jähriger dann zitterst und kaum mehr gerade stehen kannst und nicht mal mehr aus dem Bett rauskommst, das ist doch kein Leben mehr. Aber wir haben ein anderes Leben und das ist das ewige Leben. Diese Hütte zerfällt und wir haben einen Bau von Gott und nicht von Menschenhänden. Oder nur mit Medikamente hochgepäppelt. Nein, wir haben ewiges Leben, Halleluja. Und da geht mein Leben so richtig los. Das ist nur der Vorspann, was ich hier habe, ist nur Vorspann. Nachher kommt die Sendung, das Programm. Aber das ist alles nur Vorspann und Vorschau. Was wir hier erleben in unserem Leben, jetzt, heute und hier, ist nur Vorschau. Wer alles im Film drin ist, wer da vorkommt und wer da die Rollen spielt und wie das Thema heißt und wer die Musik macht und dergleichen. Und dann nachher kommt die Handlung. Dann kommt die Handlung. Das, was du hier erlebst, du denkst manchmal, ach, ist das wirklich alles? Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. So, Gott entschädigt uns und er gibt uns dann die echte Lebensqualität. Und ihr werdet sehen und so weiter. Und Petrus fragt, Herr, wir haben alles verlassen, was wird uns dafür? Und der Herr sagt, hundertfältig wird es wieder vergolten und ewiges Leben noch dazu. Stell dir mal vor, hundertfältig wird es dir vergolten im ewigen Leben. Was du hier um Jesu Willen aufgibst, für Jesus. Ich meine nicht, dass du jetzt dein Geld spendest und arm wirst, nein, aber was du aus Liebe zu Jesus getan hast, aus Liebe jemand gedient hast, aus Liebe, nicht fürs Geld, aus Liebe. Und aus Liebe, wir dienen Gott erst richtig, wenn wir die zweite Meile gehen. Die erste Meile muss ich so oder so gehen, aber die zweite Meile, die ist Luxus. Und den Luxus, den wir uns hier leisten, das wird dann 100-mal oder 1000-mal und dann für Ewigkeit gesorgt und wieder gut gemacht. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Was Gott in die Hand nimmt und annimmt und so weiter, das verändert er. Plötzlich ist alles anders. Sobald der Herr die Dinge in die Hände nimmt oder uns gibt, weißt du, was wir aus den Händen Jesu nehmen, ist alles verändert, gesegnet. Vervielfältigt, multipliziert. Und wir können plötzlich ganz anders dienen, wenn wir das aus seiner Hand nehmen. Die Hände Gottes sind segnende Hände, sie segnen dich. Die Hand Gottes sind Töpferhände, die formen. Du bist noch nicht fertig, dein Gefäß ist noch nicht fertig. In deinem Gefäß muss nachher noch was rein. Aber zuerst muss das Gefäß geformt, gebrannt und glasiert werden. Und Gottes Hände bringen dich zum Ziel. Gottes Hände tragen dich. Auf Händen werde ich meine Kinder heimtragen. Du musst vorstellen, du wirst getragen. Manchmal denke ich, ja, ich träume. Wenn ich so manchen Tag träume ich nichts. Da bin ich geschockt. Aber manchen Tag träume ich, da denke ich, ich werde von Gott getragen. So durchgetragen. Da, wo es gerade stürmisch war und kritisch war und ängstlich, wo ich ängstlich war, da bin ich durchgetragen worden. Ich denke nur an Jakob. Der Herr berührte den Jakob. Weißt du, und plötzlich war er ein Segen. Und das Schicksal eines Einzelnen wird gewendet, wenn Gott einen berührt. Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Dann kriegt er so einen Klacks und einen Klaps. Und dann ist er, hinkt er auf der einen Seite, aber jetzt durch ihn werden dann ganze Völker gesegnet. Und wenn Jesus kommt und so weiter, dann wird das die Sache vollendet. Dann kommt das Beste noch. Für uns das Schönste und Beste kommt noch. Wir sind noch nicht fertig, Leute. Zephaniah Kapitel 3, Vers 18. Ich nehme die Last der Schande von Jerusalem, also von dir auch, von der Gemeinde, von den Christen, von den Gläubigen. Heute ist die Gemeinde manchmal so, die Christen, ach, ja, was sind das arme Schlucker und Mucker und was sonst noch alles. Aber der Herr will die Schande wegnehmen vom Volk Gottes. Ich bringe alle zurück, die darüber trauern, dass sie in der Fremde leben müssen und nicht mehr an den Festen Gottes teilnehmen können, Dann rechne ich ab mit den Peinigern, die euch gequält haben. Ich sammle die Zerstreuten und sorge dafür, dass noch die Schwächsten ans Ziel kommen. Ich verwandle ihre Schande in Ehre. Auf der ganzen Erde wird man sie rühmen. Das macht der liebe Gott. Ich nehme die Schande weg. Zephania Kapitel 3, Vers 18. Das tut er. Und du sagst ja für mich. Nee. Der tut für dich und mich gar nichts. Aber weil wir den Sohn Christus, Jesus Christus, den Sohn Gottes in uns haben, der tut alles für den Sohn Jesus. Wegen Jesus macht er das. Also der macht mit wegen Jesus. Weil Jesus in dir ist. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Weil der Vater den Sohn in dir sieht, wegen dem Sohn macht er alles, dann rechne ich mit den allen ab, die dich gequält haben. Dann wendet das Schicksal seiner Kinder, seiner Geschöpfe, weil der Sohn da ist. Und alles, was Gottes Macht auffällt, wird hinweggetan. Und wegen dem Sohn, schiebt er den falschen Propheten weg, den Antichristen und was weiß ich, all diese Leute, die gegen Gott sind. Wegen dem Sohn macht er das. Also er segnet dich wegen dem Sohn. Und das ist das Geheimnis. Wenn du Gottes Hand in deinem Leben haben möchtest, und wir haben diese Woche das Thema auch gehabt, Gott will dich vom Himmel her berühren, dann musst du den Sohn in dir haben. Und wenn du Jesus in dir hast, wenn du ein Christophorus bist, ein Christusträger, und den Sohn in dir hast, dann, wo du auch hingehst und was auch passiert, es passiert es um des Sohnes Willen, so wie es heißt, um des Davids Willen, oder wegen David ist der König nicht verworfen worden, obwohl er ein Spitzbub war, der Ahab und Hiskia und Salomo und all diese anderen Könige. Wegen David. Und so macht er wegen Jesus, schützt er dich. Weil er weiß, wenn du verloren gehst, geht Jesus auch verloren. Wenn du versagst, versagt auch dieser Jesus in dir. Also Gott arbeitet ganz anders. Er arbeitet wegen seinem Sohn so gut für dich und setzt sich so ein und schafft Gutes. Nur wegen dem Sohn. Und deshalb, du solltest immer darauf achten, ist Jesus in mir? Wenn du morgens aufstehst und abends zu Bett gehst, solltest du immer darauf gucken, ist Jesus in mir wahr? Ist Jesus nicht bei mir, irgendwo hier daneben? Er muss in mir sein. Christus in uns. Das ist das Geheimnis des Evangeliums. Bevor Gott irgendetwas schafft und macht, musst du zuerst mal gucken, dass Jesus in dir ist. Johannes 1, Vers 12, glaube ich. Wie viele in Aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wenn du Jesus aufnimmst, du musst zuerst mal deine Hände ausstrecken, bevor du in Gottes Hände kommst. Dann passiert etwas Wunderbares. Dann ist Jesus in dir und Jesus ist ganz anders, als was du denkst, als was du vielleicht von der Kirche her weißt. Er ist nicht nur ein Religionsstifter, er ist nicht nur Prediger, nicht nur Wanderprediger, nicht nur Wunderwirker. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn Jesus in dir ist, kannst du durch dick und dünn gehen. Jesus in dir. Weißt du, du hast vielleicht kein einfaches Leben, aber Jesus in dir, er hilft dir, er trägt dich. Wenn Gott handelt und das Übel beseitigt und die Sünde beseitigt aus deinem Leben, dann nur wegen Jesus. Alles, was bei Christen passiert, dass sie den Himmel erreichen, nur wegen Jesus, weil sie Jesus in sich haben. Und alle, die Jesus in sich haben, die müssen nach Hause kommen, die gehören zum Reich Gottes, die haben die Marke. Es geschieht wegen Jesus. Alles in dieser Welt passiert wegen Jesus. Deshalb, wie viele ihn aufnahmen. Und dann, ja, was ihr den Geringsten einem getan habt, das habt ihr mir getan. Du kennst ja dieses Wort, Matthäus 25. Also, und dann, was du für irgendjemand tust, dann tut Jesus das für andere, Jesus in dir. Und deshalb ist eine große Frage, da brauchst du keine Bibel, keine dicke Bibel, kannst dir, und viele Menschen kennen die Bibel nicht oder lesen es auch nicht, auch viele Christen, leider, das ist schlimm, was sie da machen. Aber du hast, ich gebe dir eine Faustregel, eine Formel, dass dir hilft, die Wahrheit zu erkennen, den Weg richtig zu gehen und das Ziel zu erreichen. Was würde Jesus tun? Wenn du das fragen würdest, was würde Jesus tun? Jesus in mir. Was würde dieser Jesus tun? Dann kriegst du so perfekte Antworten für deinen Geist. Und dann findest du nachher, das steht Mensch in der Bibel auch. Denn Jesus würde nur das tun, was in der Bibel denn steht. Er würde den Willen des Vaters tun. Also, was würde Jesus tun? Als ich das gelernt habe einmal in meinem Leben und mir das Licht aufgegangen ist, und was du einmal kannst, kannst du immer. Als es mir klar geworden ist, frag immer, was würde Jesus tun? Frag nicht die Leute. Oder was würde die Gemeinde tun? Oder was würden die oberen 10.000 tun? Oder was würde die Masse tun, die Mehrheit? Was würde Jesus tun? Frage. Frage dich immer wieder, was würde Jesus tun? Was würde Jesus mit seinem Geld machen, das er hat? Das in deinen Händen liegt, in deiner Tasche. So, was würde Jesus machen? Wie würde er das Geld verteilen? Wie würde er das Geld einsetzen? Was würde Jesus tun? Mit der Zeit, die du hast. Mit den Möglichkeiten, die du besitzt. Was würde Jesus tun? Das, was er in deine Hände gelegt hat. Was würde Jesus tun? Dieser Jesus in dir. Ist so wichtig, dass wir wissen, die Gedanken Gottes. Und Gott will das Beste für dein Leben. Und deshalb hat er Jesus in dir hineingelegt. Das Beste vom Allerbesten. Mehr als Jesus hat Gott uns nicht zu geben. Wüsste nicht, was Gott noch geben sollte. Er hat seinen liebsten Sohn gegeben. Er hat in alles investiert in die Menschheit. Das war die Hand Gottes. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Also nimm Jesus an und dann frag, was würde Jesus tun? Bei Gott geht es um deine Persönlichkeit und diese Persönlichkeit fängt innen drin an. Jesus in dir. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist das Geheimnis. Bei Gott geht es nicht um deine Vergangenheit, auch nicht um deine Gegenwart oder Zukunft. Es geht um Jesus in dir. Was kann er in deinem Leben bewirken? Es geht nicht, was die anderen Leute denken, sondern was denkt Jesus in dir? Was sagt er zu dir? Ei, das hast du gut gemacht. Weißt du, wenn Jesus sich freut, freut sich auch der Vater. Wenn Jesus traurig ist, ist auch der Vater traurig. Also du kannst Gott Freude bereiten, indem du Jesus Freude machst in dir. Und ich verrate dir ein Geheimnis heute. Wirklich. Und plaudere aus der Schule, was Gott mir gegeben hat. Also einfach, ich habe gedacht, ich möchte christlich leben. Ich möchte ein gottwohlgefälliges Leben. Aber wie lebe ich ein gottwohlgefälliges Leben? Wie kann ich christlich leben? Ich habe gedacht, wie kann ich christlich leben? Und mir ist ein Licht aufgegangen. Wenn Christus in dir lebt, lebst du christlich. Wenn irgendjemand anders in dir ist, lebst du jemand anders. Aber wenn Christus in dir ist, sind wir erst christlich. Die Christen wurden Christen genannt in Antiochien, weil sie so lebten und so handelten und so dachten und so redeten und so dienten wie Christus. Sie waren Christus in Miniatur, in Kleinformat. Und ich verrate dir ein Geheimnis. Und es wird alles zu deinem Vorteil werden. Gott hat durch Jesus in diese Welt eingegriffen. Das hat Gott getan. Und Jesus legt sein Leben in Vaters Hände, seine Hände befiehlt er seinen Geist. Und durch Jesus wendet sich dein Schicksal, wenn du Jesus auffängst und aufgreifst. Weißt du, der Vater hat Jesus in seine Hände und sagt, was mache ich da damit? Was fange ich an? Und dann kommst du und sagst, gib mir Jesus. Gib mir Jesus, Vater. Ich möchte nicht Liebe haben, ich möchte nicht Glauben haben, ich möchte nicht Geduld haben, ich möchte nicht irgendwelche Erkenntnisse oder Erleuchtungen haben. Und mein Gebet ist gewesen, Vater, ich möchte Jesus haben, mehr von Jesus. Jesus muss in mir zunehmen. Vater, gib mir Jesus. Und als ich das Gebet gesprochen habe vor Jahren, plötzlich ist mir klar geworden, du brauchst nicht Liebe. Wenn Jesus in dir ist, hast du Liebe. Wenn du Jesus in dir hast, hast du Glauben. Wenn du Jesus in dir hast, hast du die Ewigkeit. Dann hast du keine Angst mehr, was kommt, wie geht's weiter. Also Jesus bleibt nicht im Grab. Und die Bibel sagt, ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Wenn Jesus in dir ist, wirst du mit Jesus auferstehen. Derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, will auch dich lebendig machen. Also, du hast Ewigkeitswerte in deinem Leben, wenn du Jesus hast. Also nimm Jesus an und dein Schicksal wird sich wenden, deine Geschichte wird interessant, spannend, beginnst eine neue Geschichte und zwar so Doppelgeschichte. Du fängst an, ein Doppelleben zu leben. Ein Leben Jesus und ich. Jesus und ich. Gott sorgt für dich, weil Jesus in dir ist. Er kann seinen Sohn nicht verhungern lassen. Er kann seinen Sohn nicht nackt laufen lassen. Er kann seinen Sohn nicht krank laufen lassen. Weißt du, deine Gesundheit, wenn du das begreifst und dir das aufgeht, Jesus in mir, der kann nicht krank sein. Der kann nicht siechen. Der kann nicht Depressionen haben. Der kann nicht schizophren sein. Dieser Jesus in mir. Gott in dir, dann ist Gott, als Jesus in dir, dann ist Gott dir immer zugewandt. Gott liebt dich wegen Jesus. Der versteht dich nur wegen Jesus. Der befreit dich aus allen möglichen Bindungen, Vernetzungen und Verkettungen nur wegen Jesus, weil deine Berufung ist Jesus. Und wir wissen nicht, was wir sein werden, schreibt der Johannes einmal, aber wir wissen, wir werden ihm gleich sein. Wir werden das gleiche Image, das gleiche Bild haben wie Jesus. Wo kämen wir hin ohne Jesus? Denk drüber nach. Gott stärkt dich wegen Jesus, damit du recht und schlecht das Ziel erreichst mit Jesus. Gott setzt dein Leben fort und weiter durch Jesus. Das ist diese große Freisetzung, wenn Jesus in dir Gestalt gewinnt. Und er muss zunehmen und du musst immer ein bisschen ruhiger werden. Weißt du, wir schnattern zu viel. Gott bringt dich durch die ganzen Stürme und so weiter, wegen Jesus. Stell dir mal vor, die Jünger hätten Jesus nicht im Boot gehabt. Die wären alle untergegangen dort auf dem See Genezareth. Aber sie haben Jesus im Boot gehabt. Und der Teufel hat gewütet. Und ich sag dir auch eins, wenn du Jesus in dir hast, wütet auch der Teufel um dich herum. Da ist die Hölle los. Du hast nichts gemacht. Du hast nicht einmal den Mund aufgemacht und schon tobt die Hölle, weil Jesus in dir ist. Der Teufel verträgt Jesus in dir nicht. Der hat Angst. Da verliert er was. Da wirst du an ihn nicht mehr glauben, ihm nicht mehr vertrauen und so weiter. Dann lässt du ihn fallen und er möchte dir Jesus nehmen. Also der Teufel hat abgesehen auf den Jesus in dir. Nicht auf den Jesus in der Kirche, in der Gemeinde. Da kannst du lange da den Namen Jesu erwähnen und so weiter. Aber Jesus in dir ist das, wovor der Teufel zittert. Das ist der Glaube, der die Welt verändert. So, Jesus, das ist diese große Geschichte. Und du solltest heute wirklich Jesus in deinem Leben erleben, Jesus imitieren, Jesus nachmachen, auf Kosten Jesu leben und das Leben ausleben und das Leben gestalten. Die Bibel sagt, wir wissen nicht, was wir sein werden, 1. Johannes 3, Vers 2. Wir wissen nicht, was wir sein werden, wenn er erscheint. Aber wir werden in allen Stücken ihm gleich sein. Wir werden in allen Stücken ihm gleich sein. Warum? Weil wir das hier unten schon gelernt haben und nachgemacht haben und probiert haben und experimentiert haben. Dann wird er, Jesus, nach Römer 8, 29, dann wird er seinen Brüdern in allem gleich sein. Weißt du, plötzlich wird Jesus allen gleich sein. Das ist eine kleine Geschichte, die ich noch einflechten möchte. Da ist der Jakob. Der Jakob und Esau, ihr kennt ja diese Geschichte, Jakob und Esau. Der Jakob ist ein Schwindler. Und Jakob ist so ein Bild auf Christen, wie die Christen sich benehmen sollten. Die Christen sollten sich anziehen, so ein Arm. Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Jakob wollte immer der Erstgeborene sein, er war das aber nicht. Der war 5 Minuten zu spät. Aus welchen Gründen auch immer. Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Er wollte immer den Erstgeborenen imitieren, der Jakob. Denn er wusste, der Erstgeborene ist der Segensträger. Der Erstgeborene kriegt alles. Wegen dem Erstgeborenen ist die ganze Welt geschaffen und so weiter. Der Erstgeborene, ich bin Esau. Und hat er Probleme gekriegt. Und ganz massive Probleme. Du musst diese Geschichte Esau und Jakob richtig verstehen, heilsgeschichtlich deuten, dann verstehst du viel mehr über das, wie wir Christen hier leben sollen. Ich bin Esau, der Erstgeborene. Er wollte immer der Erstgeborene sein. Und wir möchten auch immer Erstgeborene sein, immer die Segensträger sein, immer alles perfekt haben, das Land bekommen und so weiter. Und der Esau leidet. Der leidet nur, weil wir ihm den Segen abluchsen. Oder abgeluchst haben. Und dann kommt die Stunde, wo dann die beiden zusammenkommen, die beiden Brüder. Der Erstgeborene und der gerne Erstgeborene gewesen wäre und den Segen da abgeluchst hat. Die beide kommen zusammen durch die Hand Gottes und der Herr führte die beide zusammen. Es kommt der Tag, wo du und Jesus zusammenkommen. Jesus ist der Erstgeborene. Wir kommen zusammen und wir wollten immer Jesus haben. Jesus in uns, Jesus in mir. Den wollen wir immer verkörpern. Wir haben versucht, so sein Image zu entwickeln. Aber der Herr bringt zusammen und der Jakob ist gesegnet worden und plötzlich ist der Erstgeborene, weißt du, der hat auch 12 Kinder, aber nur von einer Frau und der andere von 4, der Jakob und so weiter. Aber was sagt der Esau? Oh, Jakob, mein Bruder, ist es schön, du kannst hier in diesem Land wohnen, in meinem Land wohnen. Weißt du, da gab es diese Versöhnung. Wir sind noch nicht versöhnt, wir sind noch nicht am Ziel. Esau und Jakob sind noch nicht zusammengekommen, geistlich. Meine ich geistlich, Verstehst du das? Gott muss uns zusammenbringen. Aber wenn Gott uns mit Jesus zusammenbringen wird, eines Tages, wenn wir über den Jordan gegangen sind, Jabok, dann werden wir vereint sein und wir werden um den Hals einander fallen und wir werden weinen. Bruder, wie konnte ich so lange auf dich verzichten? Und wie lange konnte ich eine falsche Rolle spielen? Esaus, die Rolle des Erstgeborenen, des Gesegneten. Eigentlich, er war irdisch gesegnete Jakob, aber er war nicht glücklich. Er wurde erst glücklich, als er dem Erstgeborenen begegnete, als die Spannung aufgehoben wurde. Und dann ist es seinen Brüdern gleich geworden. Esau ist seinem Bruder Jakob gleich geworden. Vielleicht ein ganz anderes Bild von der Geschichte, aber die Hand Gottes wird uns zusammenbringen mit Jesus. Und sage ich noch etwas, was passieren wird, die Hand Gottes wird uns zusammenbringen mit dem Heiligen Geist, der uns so oft geleitet hat, so oft beigestanden ist, so oft getröstet hat. Und weißt du, jetzt sehen wir den Heiligen Geist nicht als solches. Und manche Leute fragen, wie kann ich mir den Heiligen Geist vorstellen? Jesus kann ich mir vorstellen. Den Vater, Schöpfer, Gott kann ich mir auch was vorstellen. Aber den Heiligen Geist. Aber du wirst auch sehen, den Tröster, der dir so viel Trostworte gegeben hat, dir so viel gedient hat. Und du wirst dankbar sein. Gott bringt alles zusammen. Die große Begegnung, das ist die große Schicksalswende. Weißt du, Gott hat dich jetzt in die Gemeinde gebracht und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, da gläubig wurden. Das ist schon der erste Anfang. Das ist der erste Anfang, dass du eigentlich zum Volk Gottes jetzt hinzugetan wirst. Ich nehme keine Mitglieder auf. Und was nützt es, wenn du irgendwo in der Kirche Mitglied bist, aber nicht im Reich Gottes? Du musst im Reich Gottes Mitglied sein. Ein Glied am Leib Jesu Christi. Und der Herr tat hinzu, die da gläubig wurden. Echt gläubig wurden. Natürlich nimmt er auch wieder weg, wenn welche nicht richtig spuren und laufen, schneidet auch die Fingernägel und Fußnägel. Also was zu lang und zu viel ist, was zu Wildwuchs ist, der Herr beschneidet. Also das tut er schon. Aber er tut hinzu, dass der Leib Jesu wächst und wird größer und so weiter. Und so groß wie heute der Leib Jesu ist, war noch nie. Weil wenn ich dran denke, wie viele Millionen von gläubigen Christen weltweit sind, die kennst du gar nicht. Du glaubst, du wärst der einzige Gläubige hier in Berlin. Das denken wir manchmal so ab und zu mal. Ich bin der Einzige in meinem Kiez. Aber dann sagt der Herr, ich habe noch 7000 vom Elia. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Nicht nur 7, ich habe 7000. Also du kennst alle, deine wahren Brüder und Schwestern kennst du noch gar nicht. Und manchmal denkst du, das sind meine wahren Brüder und Schwestern, meine Freunde. Nur zum Schein, das ist nur Pöbelvolk. Weißt du, aber da wird die Familie Gottes zusammengebracht und der Herr tat hinzu. Und der Herr baute die Gemeinde. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Du siehst also, seine Hand ist stark genug, dass er ein Bauwerk errichtet, das die Hölle nicht zerstören kann. Und das Schlimmste, was es auf dieser Welt gibt, ist die Hölle, die Unterwelt. Aber die kann die Kirche, die Gemeinde Jesu nicht zerstören. Was haben die Leute schon alles unternommen? Die Ketzer, die katholische Kirche, wie viele Tausende und Millionen von Menschen wurden dahin geschlachtet, nur weil sie ein anderes Gebetsbuch hatten? Hexenprozesse und die Inquisition und so weiter. Und dann die Wiedertäufer, die evangelischen, so und so weiter. Da haben sie die Wiedertäufer ersaufen lassen oder einfach ins Wasser gesteckt. Und so weiter. Aber die Sache Jesu lebt immer noch. Die Sache Jesu lebt immer noch. Man hat sie verfolgt, die Christen. Man hat sie unterdrückt. Was hat man in Russland alles gemacht mit den Christen? Was hat man in China mit den Gläubigen gemacht? Und die Gemeinde Jesu in China wächst wie nie zuvor. Jedes Jahr kommen mehr Gläubige zum Herrn Jesus, wie Deutschland Einwohner hat. Oder hier BRD. Und so weiter. Die Sache Jesu wächst. Und je mehr Verfolgung da ist, desto explosiver wächst die Sache. Man hat die Christen verfolgt und versucht, sie auszurotten. Die wahren Gläubige, die sind halt ausgewandert und entstanden neue Bewegungen. Da gingen sie nach Amerika und von Amerika kommen sie dann wieder zurück. Oder nach Russland und kommen von Russland wieder zurück. Es ist erstaunlich, ich habe mal ein Studium gemacht oder mich beschäftigt, wo kommen in Pfingstgemeinden und Baptistengemeinden auch noch dazu, wo kommen die meisten Pastoren, also nach dem Krieg, wo kamen die meisten Prediger und Pastoren in der Pfingstbewegung oder vor allem Pfingstbewegung und Baptisten, die kamen alle aus dem Osten. Die kamen alle aus dem Osten. Alles mit Orwowski und Ikowski und was weiß ich immer, diese Namen, die kamen alle aus dem Osten. Weißt du, da sind sie zuerst hingetrieben worden und der Herr hat die Leute errettet. Oder guck mal, Warum hasst die Welt, oder heute nicht mehr, aber die Welt hasst trotzdem Amerika, weil Amerika die meisten Missionare in die Welt ausgeschickt haben. Von Amerika gingen so viele Missionare, die gingen in die Welt, und deshalb hasst die Welt, oder haben Menschen Amerika, die Kommunisten, die Amerikaner gehasst. Gut, jetzt heute machen sie andere Dummheiten. Jetzt hassen die Christen die Amerikaner. Weil sie Homosexualität und vieles andere mehr erlauben und einfach Gesetze machen, die nicht mehr göttlich sind, oder dann Kreuze abschaffen und sogar am Weihnachtsbaum sogar die Engel abschaffen, also im Weißen Haus, dass keine Engel zu sehen sind, weil das könnte jemand verletzen, seine Gefühle. Weißt du, siehst du es, also sogar diese Symbole dann der Christenheit. Es fehlt nur noch, dass sie Hammer und Sichel aufhängen oder Halbmond. Das kommt alles noch. Aber Gott hat alles in der Hand. Leute, und da es am schlimmsten war oder am dunkelsten war, eine Erweckung in London, die Heilsarmee vor allem, diese Heilsarmee-Bewegung und so weiter, in London, in jedem sechsten Haus war eine Schnapsbrennerei. Und die Leute, die waren ja besoffen, durchweg. Und in dieser Zeit kamen dann die Heilsarmee, diese Heilsoldaten und die Prediger des Wortes Gottes, oder in Wales, die Gottlosigkeit war so massiv in England, so massiv und so stark, die Leute wollten von Gott nichts wissen, die Kirchen wurden geschlossen, und dann kam die Erweckung, dass Leute sogar sich auf dem Feld bekehrten, plötzlich Buße taten beim Pflügen, sich niederknieten und ihre Sünden Gott bekannten. Das passierte alles, und aus den ganzen Kneipen wurden Gebetshäuser oder Hallen. Weißt du, Gott kann plötzlich das Ding wenden. Und ich denke, wenn ich das an Russland denke, ich gleich nach der Wende, nach Glasnost und Perestroika, als ich dann drüben war, dann war ich erstaunt und verblüfft. Das vierte Programm ist ein christliches Fernsehprogramm in Russland. Guck mal, das kann man bei uns in Deutschland im christlichen Abendland gar nicht so denken. Da werden Programme gestrichen. Sogar evangelische Sendungen werden gestrichen in der Kirchensendung in Holland. Also evangelischer Gottesdienst wurde gestrichen, kein Mensch will das wissen oder hören. Und doch wollen die Leute hören, aber man will es den Leuten nicht mehr geben. Und so weiter. Aber dort das vierte Programm, ein christliches Programm, und zwar Nonstop-Programm, ganzen Tag, also immer Evangeliumsmusik, Evangeliumslieder, so eine Art Bibel-TV. Du siehst also, was nicht. Sogar der Putin geht in die Kirche plötzlich. Ja. Und er kann sich nicht mehr denken, ein Leben ohne Kirche und ohne Gott. Aber zuerst mal Kommunismus. Du siehst also, wie plötzlich Gott die Dinge wendet. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Und plötzlich gibt es sowas nicht. Und die Leute sind religiös und gläubig. Man kann den Glauben an Gott den Menschen nicht rauben und zerstören. Was Gott hineingelegt hat, das ist drin. Das ist drin und das bleibt drin, dieses Gottesbewusstsein, und das kann dir niemand nehmen. Und Gott arbeitet, dass das Gottesbewusstsein mehr und mehr und mehr und mehr in den Menschen kommt. Und spätestens, wenn es nach Hause geht, also in der Ewigkeit zu, dann wird es plötzlich mulmig. Und dann fragt man sich, wie Jakob, fängt man zu schwitzen. Man fragt, ja, Jakob, was ist mit dir los? Ich kann mir vorstellen, Rahel und Lea und die anderen, seine Söhne, Papa, was ist mit dir los? Du schwitzt so, bist so nervös, isst nichts als Durchfall. Was ist mit dir los? Es geht nach Hause. Es geht nach Hause. Und die Menschen merken es, wenn es nach Hause geht. Und wenn sie vor den Toren der Ewigkeit stehen, vor dem gelobten Land. Oh, da ist mein Bruder Esau. Da habe ich so Techtelmechtel gehabt. Da war ich nicht ganz korrekt. Und da wird Ordnung gemacht. Und wenn Menschen Frieden mit Gott schließen, wenn Menschen Frieden mit Gott schließen, dann können sie nach Hause gehen, fallen einander um den Hals und weinen bitterlich. Die Freude am Herrn ist dann unsere Stärke. Gott ist das. Gott ist der, das Wollen und das Vollbringen schenkt. Deshalb halte dich fest an die Hand des Herrn und lass dich nicht aus der Hand Gottes rausreißen und stören. Die Schicksalswende kommt, wenn du den Erstgeborenen, deinen Bruder Jesus, voll akzeptierst. Ich lese aus Kolosser Brief noch ganz schnell ein paar Zeilen. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen. Das ist Gott, was er macht. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung der Vergebung der Sünden. Weißt du, Gottes Hand gibt Vergebung der Sünden. Das ist viel wichtiger wie Heilung oder wie Kuchen und Schnitzel. Vergebung der Sünden. Was nützt es, wenn du alles hast und keine Vergebung der Sünden hast? Er hat uns von der Macht der Finsternis entrissen und uns in das Reich seines lieben Sohnes aufgenommen. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Das alles gibt dir Gott nachher, später. Das, was Jesus hat, das kriegst du auch. Dann nachher sagt er, was meines ist auch dein. Kein Problem. So, er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes und der Leib aber ist die Gemeinde, die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten. Er hat vor allem den Vorrang. Aber er sagt, nein, nein, komm her. Kommet her, ihr Gesegneten des Herrn. Er ruft dich. Das ist eine große Vereinigung, das macht alles der Herr. Und das gilt für die Gemeinde jetzt und nachher, für die Gläubigen. Und das alles hat die Hand des Herrn gefügt. Weißt du, die Hand des Herrn fügt. Und was noch fehlt, und jetzt darf ich noch was sagen, wenn du in die Ewigkeit gehst, vielleicht ich und wir alle müssen irgendwie und vielleicht vorzeitig abgerufen, kann passieren. Und dann, da fehlt noch so viel. Und dann heißt es in meiner Bibel, und was noch fehlt, wird der Herr hinzufügen. Bruder, Schwester, mach dir keine Sorgen. Ja, wenn ich jetzt in die Ewigkeit ankomme, ich bin vielleicht noch nicht getauft, ich bin noch nicht geisterfüllt, ich bin noch nicht geheiligt genug, bin schon geheiligt, aber nicht genug geheiligt, noch nicht durchgeheiligt und so weiter. Was passiert, wenn ich in die Ewigkeit komme und ich bin noch nicht fertig und vielleicht habe ich noch nur noch Unterwäsche und habe noch nicht diese Festkleider, was noch fehlt. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst, vielleicht war ich irgendwo leichtfertig, vielleicht war ich irgendwo unausgeglichen, vielleicht war ich noch irgendwo noch der alte Mensch, mein Temperament, mein Gaul ist noch durchgegangen. Das kann ja passieren. Denk doch nicht, dass du vollkommen bist. Wir sind auf dem Weg der Vollkommenheit. Aber wir haben so manchen Mangel. Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Und was noch fehlt, wird er aus seinem Reichtum nehmen und uns zufügen. Das wird passieren. So, du darfst ganz getrost sein. Und Gott hat mich getröstet. Und deshalb, das, was Gott mir gegeben hat, gebe ich euch auch weiter. Das kann ich nur weitergeben, was er mir gegeben hat. Und die Geschichte zu dieser Geschichte ist, ich musste eine russlanddeutsche Frau beerdigen. Und die war vielleicht ein Jahr, eineinhalb Jahre. Die war nicht lange gläubig. Die kam in die Gemeinde, hat nicht einmal alles verstanden. Fast 80 Jahre alt. Und so weiter und bekehrt sich. Und dann muss ich sie beerdigen, dann starb sie. Und da habe ich gesagt, was für Bibelwort suche ich jetzt für die Trauerfeier aus? Was werde ich sagen am Grab von dieser Frau? Die hat, weißt du, die war noch nicht vollkommen, die war noch nicht mal richtig in die Gemeinde angekommen. Was sage ich? Und dann blättere ich in der Bibel und dann finde ich diese Stelle. Und was noch fehlt, wird er hinzufügen. Was noch fehlt, wird er hinzufügen. Gott ist größer als die Religion. Gott ist größer als die Kirchenmeinung und Dogmen und der Katechismus und was weiß ich noch. Gott ist viel größer. Und was noch fehlt, das wird er hinzufügen. Mach dir keine Sorgen. Natürlich, wir müssen alles dran setzen, um die Seligkeit des Ziels zu erreichen. Solange es an euch liegt oder so viel es an euch liegt. Aber ich kann laufen und doch das Ziel nicht erreichen. Aber er wird hinzufügen. Weißt du, ich komme so als der 99. ans Ziel, musst du dir das vorstellen. Mit letzter Puste, so habe ich mir mal vorgestellt. Und ich krieg auch den ersten Preis. Ich krieg auch den ersten Preis, kannst du es vorstellen? Du kommst gerade im Himmel an, hinter mir ist niemand, ich bin der Letzte. Und du kriegst den ersten Preis. Warum? Jesus hat solche Geschichten erzählt. Da kommt jemand 5 vor 11, fängt an zu arbeiten und kriegt auch den gleichen Lohn. Verstehst du? Das ist unsozial, ungerecht. Aber, und der andere hat von morgens früh gearbeitet bis zum Abend und kriegt auch den gleichen Lohn. Also komisch. Also du musst dich nicht bei Gott aufregen. Gott ist ein gerechter Gott. Und dann kommst du an mit letztem Schnaufer und er wird hinzufügen, was noch fehlt. Zu der Goldmedaille. Zu der Krone. Zu dem Thron. Zu der Herrlichkeit. Halleluja, ich bin so gesegnet von meinem Herrn und ich bin so dankbar. Ich schaffe es mit Gottes Hilfe, nicht mit meiner Hilfe. Mit meiner Kraft bin ich gar bald verloren, aber mit ihm, Halleluja. Amen. Also Gottes Hand wird die Dinge ordnen. Gott ist dieser große Schachmeister, der spielt und der platziert die Dinge, wie er das haben möchte. Und manchmal denke ich, jetzt ist bald alles verloren. Lieber Gott, jetzt ist alles verloren. Manchmal stehe ich so. Hast du schon Schach gespielt? Und dann mit einem Schlag wird das ganze Brett abgeräumt. Mit einem Schlag. Und so weiter. Und dann macht Gott mehr mit einem Schlag. Vielleicht im letzten Moment. So wie beim Simson. Weißt du, der hat versagt. Er hat mit der Sünde gespielt und sein Leben verspielt. Seine Augen wurden ausgestochen. Und dann wird er sogar noch zum Schauspiel für den Gott Dagon. Dann muss er da Theater spielen und jetzt werden sie präsentieren, diesen Herkules, der überhaupt nichts mehr taugt, nutzlos und der Mühle der Philister tritt. Der wird vorgeführt und alle, jetzt kommt der große Mann und alle applaudieren. Dann sagt er zum Jungen, kannst du mir sagen, wo diese Säulen sind? Nimmt die Säule und sagt, lieber Gott, rächt du dich an meine Seele, an meine Augen. Noch einmal. Und dieses noch einmal. Und noch einmal. Und dann heißt es in meiner Bibel, bei seinem Tod fanden mehr Menschen tot, als in seinem ganzen Leben, als Befreier von den Philistern. Also, dass 3000 Menschen wurden damit hineingerissen in dieses Dilemma. Also, noch einmal, Gott rächt dich an meine Augen. Gott wird sich rächen für alles. Ich werde Recht schaffen. Ich werde dein Schicksal wenden. Das macht der Herr. Das musst du nicht machen. Seine Kraft kam wieder bei diesem Simson. Und deine Kraft wird nochmals kommen. Du wirst nochmals sich aufbäumen, deinem Bruder Jesus um den Hals fallen und sagen, danke Herr, bitte vergib mir, dass ich immer Jesus gespielt habe. Immer den Heiland gespielt habe. Immer, was würdest du tun, gefragt habe. Und immer das gemacht haben, was du gemacht hast. Was eigentlich du hättest machen sollen oder so. Ich habe immer dich imitiert, immer dich gespielt. Herr, ich war ein Heuchler. Vergib mir. Ach, sagt der Herr Jesus, ich vergesse alles. Ich habe mich gefreut, dass wir jetzt Brüder sind. Wir sind ja Zwillinge. Wir kommen aus einer Mutterleibe. Wir haben eine Bestimmung, wir beide. Und komm, wohne in meinem Land. Bleib hier. Geh nicht fort. Sei gesegnet. Vater, ich danke dir, dass du uns segnest, auch jetzt in diesem Augenblick. Und dass du Menschen berührst mit deiner Hand. Und wenn du jemanden berührst, der ist berührt. Wenn du jemanden heilst, der ist geheilt. Wenn du jemanden befreist, der ist befreit. Herr, und du machst eine ganze Sache. Und ein Prozess wird ausgelöst in unserem Leben, wenn du eingreifst. Und ich bitte jetzt, Herr Jesus, um das Eingreifen deiner Macht, deiner Stärke, deiner Kraft, dass du einfach eingreifst und anfängst, hier zu handeln. Wo auch Menschen immer sind, wo sie Hilfe brauchen. Du bist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Herr, du hilfst. Du hilfst beim Packen, du hilfst beim Auspacken, du hilfst beim Gehen, du hilfst beim Stehen, du hilfst beim Durchgehen und Hindurchgehen. Und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Vater, ich preise deine Liebe gerade jetzt. Und für meine Geschwister, Herr, komm du über meine Geschwister mit deiner Macht. Lass sie deine Macht erleben und erfahren. Lass sie spüren, deine unsichtbare Hand, wie sie uns geleitet und wie sie uns durchträgt. Und wir sind in deiner Hand und uns kann niemand und wird auch niemand und darf auch niemand aus deiner Hand reißen. Halleluja, Halleluja. Und du ziehst uns, Herr Jesus, zum Vater. Und der Sohn und der Vater zieht zum Sohn und wir werden gezogen, wir werden bearbeitet von deinen liebevollen Händen, Herr. Ich danke dir dafür. Ich kann es nicht fassen, ich habe es nicht verdient. Das Wirken deiner Hände, aber deine Hand ist so gut und deine Hand ist so wunderbar für mich und unser Leben insgesamt. Danke, Herr Jesus. Amen.